Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
In meinem Haus hängt ein ziemlich großes Bild von einer Dame, die ebenfalls ein 40-jähriges Bühnenjubiläum feierte. Es zeigt eine wirklich ältere Frau mit wirren Haaren, Zigarre zwischen den Fingern und ihrer rechten Hand und ist ein wirklich sehr beeindruckendes Porträt von Therese Giese, einer Frau meines Alters, zumindest in dem ich jetzt bin. Sie ist ja schon lange verstorben. Und da höre ich vom 40-jährigen Bühnenjubiläum von Alina Gause, einer Frau, die deutlich jünger ist und mit der ich schon einige Interviews in ihrer Rolle als Intendantin des Theaters am Palais geführt habe. Und was mich dann also wirklich völlig überrascht hat, wie das wohl zustande kommt. Und in dem Augenblick, in dem ich das gelesen habe, stand für mich sofort fest, dass wir ein Gespräch führen müssen, um meine diesbezüglichen Fragen zu beantworten. Ich bin Uwe Kulnig vom Literaturradio Hörbahn und spreche mit Alina Gause, der Intendantin des Theaters im Palais in Berlin. Liebe Alina, schön, dass du Zeit und Lust hast, dass wir heute zusammenkommen konnten und du mich aufklären kannst, wie es zu diesen erstaunlichen Dingen kommt.
Ja, hallo. Ich freue mich auch, mal wieder hier zu sein und werde alles versuchen, dich aufzuklären.
Okay. Mit deinem Solo-Musiktheaterabend Diva Berlin, die Hauptstadt in Songs und Geschichten, blickst du ja nicht nur auf 4 Jahrzehnte deiner Schauspieltätigkeit, deines Lebens vielleicht auch zurück, sondern erzählst auch von Berlin mit seinen Widersprüchen, Alltagsmomenten oder auch Brüchen. Und genau darüber möchte ich mit dir sprechen, über Rollen, Figuren, das Leben auf und mit der Bühne und darüber, was es heißt, nach 40 Jahren immer noch so neugierig zu sein, wie ich dich erlebt habe. Erzähl uns doch bitte einfach zum Hereinkommen und zum Wahrnehmen der Situation, wie kam es überhaupt dazu, dass du so früh auf der Bühne gestanden hast?
Also das Verrückte ist ja, du wunderst dich jetzt über 40 Jahre, aber ehrlicherweise müsste man vielleicht sagen sogar 52 Jahre oder so. Ich habe jetzt das Datum genommen für die 40 Jahre, wo es wirklich mein professioneller Einstieg war. Es war der erste wirklich professionelle Vertrag hier in Berlin, in den Berliner Kammerspielen, die es leider nicht mehr gibt. Aber damals mit einer großen Musical-Produktion über das Leben von Elvis. Und ich hatte gerade die Aufnahmeprüfung gemacht in der Schauspielschule. Und parallel dann aber, das war bei uns anders als in anderen Schauspielschulen, hatte ich eine Audition gemacht, die erste meines Lebens. Und bin dann engagiert worden direkt, habe also da mir mein Geld verdient und parallel die Schauspielausbildung gemacht. Aber eigentlich habe ich ja schon als Kind gedreht. Das war die Älteren erinnern sich, das feuerrote Spielmobil und Denkste und fand das so toll und stand dann mit 14 ja schon auf großer Bühne. Hier in der Berliner Waldbühne durfte ich mitmachen neben so tollen Künstlern wie Konstantin Wecker und Udo Lindenberg und Spliff damals und so. Also da habe ich schon viel gemacht in der Richtung, aber der professionelle
Aber bevor,
Einstieg.
nein, 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 da kommst du mir nicht ganz aus. Das passiert ja nicht zufällig, ja, dass man dorthin kommt. Magst du uns sagen, wie du überhaupt hingekommen bist?
Eigentlich durch einen Lottogewinn meiner Eltern,
Ein Lottogewinn,
einen
schön.
Kleineren, muss man sagen, aber von diesem Lottogewinn wurde eine Heimorgel angeschafft.
Aha.
Und ich war noch zu klein, wenn ich an der Heimorgel saß, um mit den Beinen unten an die Pedale ranzukommen. Aber da hatte ich dann meinen kleinen Bruder, der musste dann unten sitzen und immer auf Kommando die Pedale unten mit den Händen dann bedienen. Und so brachte ich mir erstmal selbst das Klavierspielen bei. So,
Toll.
das war so als kleines Kind eben, was werde ich da gewesen sein? 7, 6, 7, 8. Und mit 8 habe ich dann auch gleich angefangen, eigene Lieder zu schreiben. Das war direkt von Anfang an mein Medium. Und wahrscheinlich war es auch einfach so, Ja, würde ich heute so als Psychologin
Ja, ja.
zurückschauen und sagen, ich habe mir da einen Raum geschaffen, in dem ich über Dinge reden, singen, mich ausdrucken konnte, die vielleicht in der anderen Welt nicht so möglich waren. Und das war ein toller Raum. Also dieses Singen, Klavierspielen, Texte schreiben, Lieder schreiben kam, war direkt. Und es wuchs dann mit mir, auch so mit dem Alter, ne? Also man hat mit 8 sind die Probleme so, wir müssen umziehen, ich muss neue Freunde finden. Mit 14 ist es vielleicht die erste enttäuschte Liebe. Mit 18 dann was
Verstehe.
anderes, politische Dinge. Also das war mein Einstieg und dann kannte man mich irgendwie auch schon so. Und dann gingen Talent-Scouts durch unsere Schule und kamen dann in den Schulchor und haben mich dann ausgesucht für dieses Konzert zum Beispiel. Da ging es dann in der Berliner Waldbühne. Und dann habe ich auch schon früh mit Produzenten im Studio gearbeitet. Es war alles noch vor meinem offiziellen Start.
Verstehe, ja.
Und dann war irgendwie klar, für mich jedenfalls, alles gut und schön, aber ich möchte das auch technisch können, was ich da mache. Ich hatte dann auch früh Tanzunterricht genommen, hatte damit früh angefangen, das lief auch schon. Und dann habe ich eben, es gab zu dem Zeitpunkt, als ich angefangen habe in den 80ern, gab es Musical, Musiktheater, das gab es alles gar nicht in Deutschland, und auch keine Ausbildungsstätten dafür. Und die erste Schule, die von Dozierenden von der damaligen Hochschule der Künste, heute Universität der Künste, die haben gesagt, eigentlich sollte es so eine Ausbildung geben und haben eine Privatschule aufgemacht, die dann staatlich anerkannt war, wo ich dann Aufnahmeprüfung gemacht habe und dann 4,5 Jahre da tanzen, singen und spielen gelernt habe. Und das war diese Schule, wo ich glaube 3 Monate, nachdem ich da die Aufnahmeprüfung bestanden hatte, man mich losschickte zur Audition. Ach, hier ist was, mach doch mal. Und dann bin ich da hingegangen und habe eben dann bin dann da engagiert worden und hatte meinen ersten echten Vertrag.
Toll, also das sag mal einer was gegen Lotto, ja, also das ist und vor allen Dingen ist es insofern ja schön. Ich meine, es gibt ja, will ich jetzt nicht gerade gleich als Kinderstar bezeichnen oder sowas, aber Kinder, die früh in den Medien waren, die sind ja durchaus nicht alle glücklich geworden dort. Und sondern
Ja.
es war schwer, es ist so also ein großer Hype. Es ist schon was, wenn man im Fernsehen oder im Film gesehen wird in der Schule und da eben die Füße auf der Erde zu halten, ist nicht so ganz einfach, denke ich mal.
In meinem Fall, entschuldige, dass ich dir da reingehe, muss man ganz klar sagen, ich war weit entfernt davon, irgendwie ein Kinderstar oder irgendwas zu sein. Ich hatte damals stattgefunden, ich hatte das erlebt. Social Media gab es nicht. Also
Nee,
dann war
nee,
die Sendung auch schnell vergangen. Da hatte noch nicht mal jemand einen Rekorder und konnte
nee.
irgendwas
Richtig,
aufnehmen.
ja, das ist
Also
ja.
die Dinge sind auch alle so verschwunden. Ja, also das will ich dir gleich mal so erzählen, weil ich das ist wirklich eine lustige Geschichte, finde. Das war auch noch das war zur Wende dann, 89. Am 9. November 1989 hatte ich einen großen Soloauftritt beim Großen Preis.
Ah, okay.
Und das hat auch niemand gesehen. Es
Ach
hat
was.
wirklich niemand gesehen, weil parallel die Mauer fiel und das war natürlich für die
Ja,
Kinder.
das ist,
Das heißt,
hast du
das
völlig recht, ja.
Millionenpublikum, was die sonst hatten, hatten sie dann nicht mehr. Und das ist natürlich alles verschwunden. Also das war
Ach
jetzt nicht so,
ja.
man sagt, na gut, dann gucken wir uns das später nochmal in der Mediathek an oder so. Was dann weg war, war weg. Also es war wirklich, ich war weit entfernt davon, das zu erleben, was jetzt eher mein Sohn erlebt. Ja, der jetzt mit 12 dann, ich habe das noch lange gestoppt, der mit 12 so ins Filmbusiness reingegangen ist und super erfolgreich da jetzt ist und so. Also der, aber das war bei mir wirklich ganz unterm Radar.
Und
Aber
dann
ich
war
habe es
da,
natürlich
ja.
erlebt. Also auch der große Auftritt vor 25.000 Leuten da in
Das
der
ist
Waldbühne.
schon was, ne? Als Kind,
Für
man.
mich war
Oh.
das riesig. Aber umgekehrt hat mich dann niemand gar erinnert oder sich für mich irgendwie interessiert.
Ah ja, verstehe. Es gibt solche seltsamen Zufälle.
Ich hatte nur das reingegeben, da war ich eben noch in der Schauspielschule, als dieser große Auftritt da war. Und ich war ja auch schon während der Schauspielschule, war ich damals die deutsche Vertretung beim Golden Kite World Song Festival in Malaysia. Das
Von
ist so
dem ich noch nie
riesig
gehört
Grand
habe, muss ich
Prix-mäßig
sagen.
Eurovision Song Contest, nur
Aha.
eben nicht Euro, sondern weltweit.
Ah, verstehe.
Und das waren alle sehr, sehr große Erfahrungen. Wie gesagt, für mich große Erfahrungen. Und da hatte ich auch mal 2 Wochen in Malaysia sowas von, wie Fame oder so, wo
Ja.
ich plötzlich in allen Nachrichten war und irgendwie alle versuchten, sich Frisuren zu stecken, wie ich die hatte oder so. Aber
Toll.
das war eben, während parallel bei mir in Berlin die Rohre eingefroren sind in meiner Ofenheizungswohnung,
Ja,
die dann
verstehe.
auch geplatzt sind und ich
Na
Freunde
toll.
hatte, die dann gepflegt haben für mich. Also das war nie Teil groß meines Lebens. Und da habe ich auch gemerkt, in Malaysia, als das wirklich mal so, also 2 Wochen so gehypt, du bist da wirklich komplett überall in den Medien und die Leute sind alle ganz aufgeregt, wenn du irgendwie kommst oder so. Und da habe ich gemerkt, dass mich das wahrscheinlich nie wirklich sehr verändern würde, wenn es mir passieren würde. Dass es mich auch nicht so interessieren würde, dass ich wahrscheinlich immer noch eine Distanz hätte und verstehen würde, da ist jetzt gerade etwas, was mit mir passiert, das ist eine Art Projektion, aber das bin nicht ich. So. Das war
Verstehe.
schon eine interessante Erfahrung.
Ja,
Ja,
das glaube ich ja. Ja, bitte.
und nach Abschluss der Schauspielausbildung, da war ich erstmal tapfer überall unterwegs und habe gespielt.
Schön.
Also viel in Berlin, auch in Stuttgart, in Freiburg, habe Theater, viel eher auch Musiktheater, teilweise auch Tanztheater. Also ich habe eigentlich alle Genres so durchgemacht.
Verstehe. Aber dann hast du dich entschlossen, noch mal was Ordentliches zu lernen. Du hast ja
Genau.
noch studiert und bist
Ja.
Psychologin geworden.
Ja.
Wie
Also
kam denn die Wendung?
das war eigentlich immer mein Interesse. Schon in der Schulzeit überhaupt, also Psychologie, aber es war irgendwie klar, tanzen, singen, spielen, das ist auch, also gerade es auch zu lernen, ist an ein bestimmtes Alter gebunden. Und
Durchaus,
Psychologie
ja.
nicht, sogar würde ich sagen, im Gegenteil. Es hat sich auch bewahrheitet,
Ja, das glaube ich ja, sofort.
Also ich habe eben gesagt, nee, diese Ausbildung geht jetzt vor, das ist in jungen Jahren, ne? Jetzt muss das trainiert werden und habe das eigentlich nur vorgezogen. Dann hatte ich immer vor, parallel zu studieren und ich war gut engagiert, ich konnte gut arbeiten. Ich habe da keine Möglichkeit gesehen, parallel zu studieren. Heute würde ich das ein bisschen anders sehen, da wäre vielleicht doch noch Raum gewesen, weil ich habe ja letztlich dann später studiert mit 2 Kindern und der künstlerischen Tätigkeit.
Das ist ein
Also
Akt, ja.
genau, und es ging auch. Also deshalb, aber damals habe ich gedacht, nee, das geht nicht. Ich muss auch immer frei sein, wenn da irgendwie was kommt an Engagements. Und habe das dann erst umgesetzt, als ein großer Wechsel dann war. Weil ich bin dann mit der ersten Schwangerschaft, ich habe noch hochschwanger hier in Berlin gespielt, und dann zur Geburt des ersten Sohnes bin ich dann an die schweizerisch-französisch-deutsche Grenze gezogen, also nach Freiburg, wo auch viel Kultur stattfindet, also sehr für diese Größe der Stadt. Beachtliches Kulturleben, was da stattfindet, aber es war dann, also es war einfach ein großer Wechsel. Also wenn man raus ist aus der Metropole, ist man auch erstmal ein bisschen irgendwo draußen, dann ist man sowieso draußen, heutzutage immer noch als Frau mit Kindern, auch
Mit
wenn man einen
Kindern, ja.
unterstützenden Partner hat, da sind wir einfach noch nicht an dem Punkt, wo wir vielleicht sein sollten.
Verstehe.
Im Nachhinein erinnere ich mich sehr gerne an die Zeit, weil das war auch für mich dann der Wechsel zu sagen, gut, dann mache ich wirklich nur noch eigene Programme, nur noch das, was mich wirklich interessiert, eigene Musik, eigene Texte.
Schön.
Und das war auch eine sehr schöne Zeit, nur eben, dass ich dann auch gemerkt habe, okay, wenn ich meine eigenen Sachen mache, dann werden die Gagen kleiner und die Häuser kleiner.
Ja, klar, ja. Verstehe ich
Und
sofort, ja.
es war irgendwie ein gutes Match, weil in Berlin sind die Unis sehr weit über die Stadt verteilt. In Freiburg ist das alles gemütlich mit dem
Ja,
Fahrrad zu erledigen,
ist
während man
klar,
die
ja.
Kinder noch im Schlepp hat und irgendwie noch proben geht oder so.
Ja.
Also war das ein ganz gutes Match. Und ehrlicherweise muss man auch sagen, ich war ja dann schon, was war ich da, fast 10 Jahre oder mehr, länger sogar schon berufstätig da drin. Da hatte ich schon ein bisschen Sonne und Schattenseite auch des Metiers kennengelernt und hatte keine Lust mehr, so alles zu machen.
Ja, das verstehe ich durchaus. Ja. Das kann ich gut
Und
nachvollziehen.
deshalb war mir diese Veränderung auch lieb. Also diese Erweiterung auch. Ich hatte ein bisschen das Gefühl, Entschuldigung an mein Metier, ich hatte ein bisschen das Gefühl zu verblöden. Weil Intelligenz in meinem Berufsstand zwar vorhanden ist, aber nicht gefragt ist. Es ist leider häufig nicht gefragt. Man kann sie nicht besonders einsetzen.
Ja, ich glaube zu
So.
verstehen, was du meinst, ja.
Und deshalb war es wunderbar, wieder zur Schule zu gehen, also dann in die Uni zu gehen. Ich war ja dann Anfang 30 und hatte da mit 19-jährigen Abiturienten zu tun, so. Die haben gestöhnt und geächtzt, weil sie gerade aus den Prüfungen kamen und ich war richtig, also ich war ausgehungert. Ich glaube, auch nur so
Ja.
habe ich das alles da überstanden mit der ganzen Statistik und Mathematik, aber ich fand das hochspannend im Psychologiestudium. Ich habe dann, bin weiter dabei geblieben, nur künstlerisch nur zu machen, so meine eigenen Sachen zu machen, CD-Produktion, Musikproduktion, Konzertabende, eigene Shows. Ich war dann eigentlich erstmal gar nicht mehr an Theatern, so, und habe aber parallel ja meine Beratung für Künstler und Künstlerinnen aufgebaut in Berlin. Und habe die Bücher darüber geschrieben, über die psychologische Seite dessen. Und dann habe ich ja eben auch angefangen zu beraten. Und da habe ich eben auch gemerkt, ja, das ist wunderbar. Das stört natürlich überhaupt keinen, wenn man da älter ist schon. Ja, also wenn man
Durchaus, ja, das verstehe ich, ja. Im
Dinge
Gegenteil,
davor.
ja.
Genau. Dass da eben auch schon ein gewisses, ja, eine Lebenserfahrung vorhanden ist und ich das Metier auch schon gelebt hatte und so.
Nee, das
Ja.
macht viel aus, natürlich, hast völlig recht. Du hast ja eine Menge Rollen gespielt, eigene Rollen gespielt, aber auch fremde Rollen gespielt. Gibt es da eine, wo du sagst, die hat mich erwischt, die hat mir entweder die Welt etwas anders dargestellt oder ich habe da etwas verstanden für mich selbst, was wichtig war?
Ich würde es mal so sagen, also was an Rollen für mich wirklich beeindruckend und hochspannend war, war die Puppe in Ghetto von Joshua Sobol hier am Maxim Gorki Theater. Ich sage hier, weil ich gucke ja gerade von hier direkt drauf, das sind ja unsere Nachbarn hier.
Ja, richtig, ja.
Und da, das ist eine Geschichte über das Wilnaer Ghetto. Und die Rolle der Puppe wird wahlweise wirklich mit einer Puppe besetzt, mit einer Marionette. Es gibt nämlich auch einen Puppenspieler. Und manchmal, und so war das hier in der Inszenierung, wird es besetzt mit einem Menschen, die dann teilweise wie eine Puppe sich bewegt, aber auch lebendig wird. Und das ist wie eine ganz enge Beziehung zwischen Puppenspieler und Puppe, so.
Verstehe.
Und diese ganze Thematik der Holocaust und all das, also das ist etwas, was ich schon gemerkt habe, was mir sehr in der DNA liegt als Deutsche und dass es für mich sehr beeindruckend war, das spielen zu dürfen. Also alles das, was mich da auch, ne, von klein auf und dann in der Schule und man wächst damit sehr auf und so, dass ich das mal künstlerisch ausdrücken durfte, da hier mit Gesang. Und das war schon sehr, sehr beeindruckend, tolles Ensemble. Und ich bin da tatsächlich auch eingesprungen für diese Rolle, weil die Darstellerin, die ursprüngliche Darstellerin ist, musste, glaube ich, operiert werden oder so und konnte, fiel dann aus und ich musste das innerhalb von ein paar Tagen lernen. Und das war für mich sehr, sehr beeindruckend und schließt wahrscheinlich nochmal so einen Bogen zu meiner aktuellen Rolle gerade hier im März, wo ich Lizzie Doron spiele in Wir spielen Alltag, also die israelische Friedensaktivistin und Autorin, die dieses autobiografische, es ist ja nicht autofiktional, es ist ja wirklich autobiografischen Roman geschrieben hat über die Geschehnisse rund um den 7. Oktober und was wir ja in der Adaption auf die Bühne gebracht haben. Ja. Und da spiele ich Lizzie. Und das ist auch sehr, es ist sehr herausfordernd für mich und es ist auf der einen Seite sehr schwer und auf der anderen Seite erscheint es mir sehr leicht. Also einfach sehr leicht, so als wüsste ich genau, was ich sagen würde. Und lustigerweise sagen auch die Freunde und Bekannten von Lizzie, dass es unheimlich, also ich ihr sehr ähnlich wäre, obwohl wir uns jetzt, sagen wir mal, sonst nicht unbedingt so ähnlich sind. Aber ich wäre irgendwo von Gestik, Mimik und so allem sehr ähnlich. Und da geht es auch um diese Thematik. Also da ist schon was drin, was mich sehr beeindruckt hat in diesen beiden Rollen.
Das ist auch gut so, weil dann kann man, glaube ich, eine Menge erreichen im Sinne von sich selbst auch ja irgendwie auf dem richtigen Platz in der Welt finden, oder?
Ja, weil du auch sagst, richtiger Platz, das schließt jetzt auch noch an eine Sache an, was natürlich, also das die eine Rolle, das ist ja jetzt wirklich ein Bogen von 35 Jahren, glaube ich, oder 30 oder so zwischen der einen Rolle und der anderen. Es ist sehr schwer, in dem künstlerischen Metier Arbeitsumstände, das richtige Stück, das richtige Team, den richtigen Ton, alles so zu finden, dass man eben mit der eigenen Stimme wirklich sprechen kann. Es gibt unheimlich viele, leider, 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 ganz viele Störfaktoren. Ganz viele Störfaktoren, die ganz häufig reingrätschen in das kreative Metier und Produktionen, Rollen, Aufträge, die man hat, überhaupt nicht schön werden sein lassen. Und wir sprechen über 40 Jahre und ich kann leider eben vor der Zeit meines hier im Theater, in meinem eigenen Theater jetzt, kann ich es leider an einer Hand abzählen, wo das mal richtig zusammengekommen ist. Da eine Stelle zu finden, wo man überhaupt, es schließt ein bisschen auch an die Intelligenz an von dem, was wir vorhin sagten. Also wo darf man denn mal den Freiraum, das eigene Potenzial entfalten? Wo hat man mit Leuten zu tun, die das verstehen, die wissen, wie man es fördert, wie man es schützt, die auch was zu sagen haben, die das auch gut auszudrücken wissen. Also das ist, da dürfen natürlich alle Kollegen und Kolleginnen anderer Meinung sein. Ich sehe das relativ kritisch im Kreativmetier. Es ist leider, gibt es sehr viele Störfaktoren.
Intellektuelle Unabhängigkeit hast du doch aber jetzt gewonnen, indem du dein eigenes Theater hast.
Ja, eben nicht nur intellektuell, auch emotional, existenziell.
Genau,
Also man muss
ja.
sich in jeder Weise irgendwie unabhängig machen, damit man, also so, das ist so mein Schluss, um wieder das wirklich machen zu können, was man eigentlich machen will. Ja, das stimmt. Das ist, glaube ich, auch der Grund, warum ich das dann am Ende doch gemacht habe. Denn das Risiko war, ist immer noch, aber war ja vor allem im Vorfeld, als ich ja noch nicht ganz genau sagen konnte, wie das hier nun läuft, sehr, sehr hoch, damit auch wirklich krachen zu scheitern. Also krachen zu scheitern, das würde ich darunter verstehen, dass, weiß ich nicht, ich niemanden gewinnen kann, den ich schätze, hier bei uns auf der Bühne aufzutreten, weil wir zu wenig zahlen können, dass ich nicht Teams finde, dass ich die Stoffe nicht finde, dass die Leute rausgehen, achselzuckend und sagen, ja, was sollte mir das nun sagen? Also so, und das ist nicht das Problem. Und natürlich auch scheitern würde heißen, einfach finanziell bankrott gehen. So, Punkt.
Ja, das
Und
ist hart, die
das,
Drohung, ja.
genau, und das ist in Berlin da mehr oder weniger ein Theater. Also natürlich nicht von null aufzubauen, weil es gab ja dieses Theater schon, aber es ist ja doch, die hatten sich hier auch sehr gefunden, das Publikum und die Macher und Macherin. Und da zu sagen, so, jetzt kommt jemand Neues, das ist natürlich erstmal, das ist wie null, wie bei null anfangen. So. Und Muss aber sagen, ich glaube, alle, die hier arbeiten, oder ich versuche auch immer so ein bisschen drauf zu achten, die müssen so ein bisschen so ein Trilli auch im Kopf haben wie ich. Also sie müssen irgendwie einen eigenen Benefit davon haben, dass sie die Arbeit hier machen. Das kann man niemandem einreden, das kann man nicht verordnen, das muss irgendwie sein, das muss ein Benefit für die haben. Und mein Benefit ist, dass ich hier relativ nah rankomme an das, was ich mir vorstelle, wie künstlerische Projekte entstehen sollten und was sie sagen sollten und wie sie sein sollten.
Und
Und das,
Sie,
obwohl wir sehr wenig Geld haben.
ja, aber vielleicht kommen wir noch mal zu der Schlagzeile zurück, die mich aufmerksam gemacht hat überhaupt auf dein Jubiläum. Was ist das mit der Diva Berlin auf sich? Was ist das? Was machst du da?
Diva Berlin war mein fünfter Soloabend. Das, was ich vorhin erzählt habe, dass ich dann irgendwann anfing, also mein erster Soloabend, ach, das war wahrscheinlich so vor 35 oder vor 30 Jahren ungefähr. Das war noch nach Jean Cocteau und mit einem Jazz-Trio. Also da hatte ich noch Fremdmaterial, was ich dann für mich aufgearbeitet habe. Und dann habe ich eben damals mit diesem großen Wechsel den ersten Soloabend mich gewagt, aus der eigenen Feder zu machen, also Text und Musik von mir. Das war dann da, wo ich hochschwanger dann, da gibt es noch Videoaufnahmen von mir, wo ich aussehe, als würde ich gleich am Schlaganfall irgendwie so rot und so, also etwas
Naja,
sehr
es
wichtige Bilder.
ist auch eine
Aber
Leistung.
es war eben, ich glaube, bis zum 8. Monat oder so habe ich es
Na
gespielt.
toll.
Und das war der erste Soloabend. Da hatte ich ja so dann Blut geleckt, sage ich mal. Es war einfach unheimlich befriedigend, dass ich sagen konnte, was ich sagen wollte, dass ich dann auch in Austausch gehen konnte mit dem Publikum. Und da habe ich dann eben über die Jahre 5 geschrieben. Und der letzte, das war Diva Berlin. Der hatte die Uraufführung schon vor vielen Jahren in Freiburg. Und als ich dann hier das Theater übernommen habe, habe ich gesagt, eigentlich ist das, was ich da drin erzähle, das passt in dieses Haus. Das ist eigentlich, das kann so als, naja, Flaggschiff oder so, ja, das kann so für die Programmatik herhalten des Hauses, weil wir ja sehr auf Berliner Geschichte und Geschichten abonniert sind hier thematisch, aber eben in einem breiteren Sinn. Und in Diva Berlin gebe ich eben meinen Blick auf meine Heimatstadt. Und der ist nicht immer peppig und schillernd und
Denke
so.
ich
Der
mir.
guckt eben auch in die schwierigen Ecken von Berlin. Und es ist eben ja auch so, ich weiß nicht, wirst du vielleicht auch kennen, dass man, also Europäerin war ich ab dem Moment, wo ich einen Austausch in Kanada gemacht habe.
Ah,
Da wurde ich
verstehe.
plötzlich, da wusste ich plötzlich, ich bin Europäerin. Und als ich so lange in Freiburg gelebt habe, wusste ich plötzlich, ich bin Berlinerin. Ich
Ah,
bin
verstehe.
wirklich Berlinerin.
Ja.
Und warum ich das bin, die Geisteshaltung, warum ich auch dringend wieder zurückkommen musste, ja, und jetzt unheimlich gerne nach Freiburg zu Besuch fahre. Aber das ist da drin natürlich auch, das verwusste ich auch drin, humoristisch, dass eine Berliner Pflanze einen Job in Baden-Württemberg annimmt und dann beschreibt, wie sie das alles, wie Disney da erlebt und so im Vergleich. Und die Geschichten sind tatsächlich alle autofiktional. Also die haben alle einen wahren Kern. Die sind so passiert, entweder mir oder ich habe die miterlebt oder so ungefähr. Und sie sind dann noch aufbereitet von mir, aber es sind autofiktional, alles auch meine Musik, bis auf ein Lied von Hildegard Knef in dieser Stadt.
Na, das gehört
Und
dazu sozusagen, ne?
ja, und ich habe dieses Stück dann natürlich noch mal neu geschrieben, also habe es aufgearbeitet, aktualisiert, wie sich die Stadt verändert hat, wie ich mich verändert habe und habe das dann für dieses Haus, und es war dann auch die erste Premiere hier, habe ich das dann neu geschrieben. Und jetzt am Samstag, wenn eben es auf dem Programm bei uns steht und zufällig wirklich genau der 23. Mai 86 damals die Premiere von diesem Musical war, als ich
Ja.
gestartet bin, Da werde ich eben auch einflechten lassen, Gedanken zu so einem 40-jährigen Bühnenjubiläum. Und da kommen dann auch Kollegen und Wegbegleiter. Es kommen auch tatsächlich zwei, die anderen, also viele andere konnten nicht, werden auch gerne gekommen, aber zwei werden da sein, die in der Inszenierung damals auch
Schön.
mit drin waren über Elvis.
Nee, aber das, also ich habe das, ich las das ja und ich bekam ja die Einladung. Also ich wünsche auf jeden Fall ein volles Haus, ja. Das ist, aber ich stell mir das schwierig vor. Tatsächlich, das sind ja echte Gedächtnisleistungen, die du da auch bringen musst. Und ich habe immer das Glück gehabt, dass ich frei reden kann, ne? Also ich hangle mich dann zur Not an zwei Folien eine halbe Stunde lang. Das ist dann kein Problem. Aber das, was du da machst, ist ja was anderes. Wie machst du das? Wie kriegst du das hin, dass, oder bist du sehr variabel in dem, was du dann auch sagst? Wie
Nee,
muss ich mir das
gar
vorstellen?
nicht.
Gar
Es ist
nicht, ne?
auf das Wort, also mehr oder weniger auf das Wort
Toll.
genau, beziehungsweise ich möchte es auf das Wort genau sagen. Und dann verändert sich es natürlich mal da an dem Abend oder ich lasse vielleicht auch mal irgendwas spontan einfließen, aber das Stück steht als Stück und es ist auch, da hat auch jedes Wort seine Bewandtnis und dann wird auch, weil es vielleicht am Ende nochmal aufgegriffen wird oder so. Bei meinen wissenschaftlichen Vorträgen, da kann ich das auch so machen wie du, weil ich in der Materie so drin
Ja,
bin,
ne?
dass ich dann weiß, ich habe heute gerade wieder noch einen hier in der Universität der Künste, werde ich noch gebe ich noch einen
Ah.
Workshop und da brauche ich nur die Stichworte und dann erzähle ich natürlich da drum herum und da geht das ganz gut. Aber das
Um
jetzt auf der Bühne ist es literarisch auch
das
und da
sitzen.
ist es eine bestimmte Sprache und ein bestimmter dramaturgischer Bogen. Manchmal frage ich mich das auch. Wie ich das mache, weil ich werde, bevor ich am Samstag das spiele, morgen wir spielen Alltag spielen und das sind netto ungefähr 30 Seiten Text.
Das ist eine Menge Zeug, mein
Und
Lieber,
das
Mann.
muss ich natürlich den ganzen Tag vorbereiten, aber ich denke, was das Geheimnis dabei ist, ist, dass es eben nicht Text ist, sondern dass es ein Erleben ist. Das heißt, es gibt ein emotionales Gedächtnis und es gibt ein emotionales Gedächtnis, was den Bogen der Figur mitlebt. Warum kommt sie jetzt auf die Idee? Was will sie jetzt erzählen? Warum erzählt sie es so? Warum sagt sie das als erstes und das als zweites? Es hat alles eine bestimmte Logik und das hangelt sich dann und das ist dann so ähnlich, wie wenn man ein Lied lernt.
Verstehe, was du
Und das kann
meinst,
man ganz
ja.
gut vergleichen, dass wir ja manchmal Lieder, gerade die wir vielleicht als Kinder oder Lieblingslieder, die wir kennen, dass wir den Text also einfach in uns aufnehmen und nicht das Gefühl haben, oh, den müssen wir aber jetzt total auswendig haben, sondern dass es eben sehr mit Bewegungen verbunden ist, mit Emotionen verbunden ist. Und das kann das Gedächtnis auf eine andere Art memorisieren dann als wenn es reiner Text wäre. Es gibt ja so, im Schauspiel gibt es ja so diesen Spruch, das ist Papier. Das ist dann eher despektierlich gemeint, also dass jemand eben nicht spielt, sondern eigentlich nur Papier wiedergibt.
Verstehe, ja.
Und das wäre schwierig. 30 Seiten Papier abzugeben, könnte ich, glaube ich, nicht, aber 30 Seiten Erleben wiedergeben, das geht. Also am Samstag erwartet das Publikum, sie dürfen sich sehr amüsieren, sie dürfen viel lachen. Und darin verpackt sind aber auch Momente großer Nachdenklichkeit oder auch auf die härteren Ecken des Lebens zu gucken. Und es ist vor allem viel Musik dabei. Also es ist sehr melodisch. Ja, ich selbst sitze am Klavier. Ich habe Martino Dessi an der Gitarre dabei. Also das heißt, es ist, glaube ich, ein sehr lustiger, ein tragikomischer Abend auch. Und der sehr viel über Berlin erzählt. Also wer Lust hat, auch sich überhaupt mit dem Thema Heimat, also nicht nur die Berliner Berlinerin, sondern es geht da auch viel um Heimat. Wie schaut man denn selbst auf seine eigene Heimat? Das ist ja mal liebevoll und mal weniger liebevoll. So. Und
Verstehe.
meine Heimat ist eben Berlin. So. Aber wer über Heimat nachdenken möchte, der ist da gut aufgehoben. Und grundsätzlich bei uns im Theater gibt es eben Es gibt große Gedanken, große Literaten, große Gefühle und große Musik auf kleiner Bühne.
Und ich glaube, aus den Gesprächen, die wir früher schon mal hatten, das ist sehr spannend und toll gemacht und das Theater selbst auf jeden Fall ein Besuch wert. Also wie gesagt, ich bedauere sehr, dass ich so weit weg bin. Das war unser Gespräch mit Alina Gause, Schauspielerin, Sängerin, Diplompsychologin, Autorin und Intendantin des Theaters im Palais in Berlin. Anlässlich ihres 40-jährigen Bühnenjubiläums. Alina, danke für 40 Jahre Mut zur Bühne und dafür, dass du uns heute so offen mit hinter die Kulissen deiner Arbeit genommen hast. Mit Diva Berlin, die Hauptstadt in Songs und Geschichten, schenkst du uns einen sehr persönlichen Blick auf diese Stadt und auf 4 Jahrzehnte Theaterleben zwischen Glamour, Alltag und Zweifel, zwischen Melancholie und Widerstand. Wer diesen Abend am 23. Mai live erleben möchte, findet alle Informationen auf unserer Seite und auf der Seite des Theaters im Palais in Berlin. Ihnen danke ich fürs Zuhören, bleiben Sie neugierig, bleiben Sie dem Theater gewogen und vielleicht hören wir uns wieder. Spätestens zum 50. Bühnenjubiläum von Lina Gause. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören: Anchor, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, radio.de. Und viele andere mehr.